Aloha, Kalle heißt es wieder. Herzlich willkommen, Konrad zurück, jetzt wieder in der höheren Frequenz. Ich freue mich, dass du hier bist heute.
Ja, Aloha, Kalle. Es hat auch einen absolut triftigen Grund. Wir sind Weltmeister. Wir waren das letzte Mal Weltmeister, das ist schon eine Weile her, ne? Aber jetzt sind wir wieder wer? Leipzig ist Weltmeister. Kalle, was sagst du dazu? Ich meine, wir müssen gleich hart einsteigen mit dem Top-Thema, ist ja wohl klar. Ja, du hast ja extra nochmal die Rico-Bogen-Folge gepostet diese Woche. Hammer! Also, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an das Rennen zurückdenke. Also, mir fehlen die Worte.
Ja, absolut. Also, auch vor allem in dem Alter, das so zu machen, ist einfach krass und kann man einfach nur den Hut ziehen. Egal wie was taktisch war und wer da jetzt da war oder so, das ist im Endeffekt egal. Ein Titel ist ein Titel, das hätte jeder antreten können oder sich Nizza weglassen können. Und das kann man einem nie mehr nehmen. Und ja, also mega krass und Glückwunsch an ihn. Deswegen kommt er nächste Woche Freitag auch nochmal zu uns im Podcast. Ja, können wir gespannt sein. Ich glaube, er ist ja mit der Fähre zurückgefahren. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle schon auf die Rennenzeit. Aber jetzt können wir ja vielleicht erstmal aus der Beobachterperspektive besprechen, wie wir das Ganze wahrgenommen haben.
Das können wir tun. Aber du hast letztes Mal versprochen, wir fangen mit den Frauen an. Das sollten wir das mal halten. Leider, aus Leipziger Sicht nicht ganz so gut gelaufen, ne?
Ja, also Caro Pole hat man ja auch jetzt gelesen in ihrem Post. Ich wusste das schon vorher so ein bisschen von ihr persönlich, aber das kann man natürlich jetzt hier nicht sagen, aber hatte halt Fußprobleme, ne? Und hat ja das da jetzt auch öffentlich gemacht auf Instagram, dass sie ja einen Ermüdungsbruch hatte 4 Wochen vorher. Ist natürlich jetzt nicht eine mega geile Voraussetzung, 4 Wochen vor der WM, einmal halt mental mit einer 4 Wochen Laufpause dort zu starten und dann natürlich auch quasi schmerztechnisch, also das weiß ich noch nicht. Ja, und sonst glaube ich, dass es noch ein, zwei andere Sachen gab, die es in dem Rennen irgendwie für sich schwer gemacht haben. Also eine Zeitstrafe, Optimierung halt im Bereich Material, was alles auch so ein bisschen so eine Wissenschaft ist. Dazu auch nächste Woche. Also nächste Woche wird eine volle 73-Woche. Ich weiß nicht, ob Caro bereit ist zu sprechen, aber ihr Freund ist es. Also mal gucken, wahrscheinlich machen wir da 2 Folgen, eine mit Rico und eine aus Caro. Also auf der einen Seite natürlich der herausragende Sieg und quasi ja der Titel, so wie du sagst, und auf der anderen Seite dann halt quasi, wenn es halt mal gar nicht in die Richtung läuft.
Ja, das steckt so viel drin in dem Rennen. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz sportlich, bevor wir jetzt dann doch wieder zu den Herren kommen, mal zu den Damen schauen. Da gab es eine Taylor Nipp, die das Ding einfach in Grund und Boden gerockt hat. Also so eine Dominanz. Ja, kannst du mal lange gucken. Bei den Herren gab es die definitiv nicht. Ja, und wen man dann noch so auf dem Zettel hatte, zum Beispiel eine Dani Rief, bei der lief das dann nicht so. Und man hat so das Gefühl, alle die in Singapur waren, haben sich da nicht ganz so viel Gutes getan gesundheitlich. Die kamen alle ein bisschen geschwächt zurück, ne?
Ja, genau. Das ist, also, ich will auf alle Fälle den Sport fahren und das ist auch hoffentlich in den nächsten Jahren wieder der Fall, aber also PTO und Ironman sollten quasi auch aus Profisicht irgendwie aufhören, die Rennen halt hintereinander irgendwie so zu legen, weil, also klar, aber selbst im Blumenfeld liefert immer ab, aber wenn er halt Magen da war, kann er auch nicht mehr abliefern. Und das ist natürlich immer ein Risiko bei Reisen und vielen Nationen und was auch immer, also es kann jedem passieren. Und ja, wir wollen aber ja natürlich eine WM sehen oder auch als Athleten haben, wo irgendwie alle zu 100% an der Startlinie stehen. Und ja, wenn es da halt irgendwie PTO-Rennen gibt und so weiter, dann ist das natürlich schwierig. Aber jetzt noch mal zurückzukommen, also ich weiß ganz genau, dieses Thema hatte ich vor einem Jahr oder so oder auch schon letztes Jahr mit dem Hosted in Texas. Und da ging es halt auch darum, die Preisgelder bei der PTO und die Rennen. Und er meinte halt, in 20 Jahren wird sich keiner dafür interessieren, ob du ein PTO-Rennen in Dallas gewonnen hast oder was auch immer. Und darum geht's nicht. Das ist dann nicht mehr wichtig. es geht darum, ob du Weltmeister warst oder ob du Titel hattest. So, also auch für dich selber,
Ja,
weil
das
die.
kann. Ne? Das ist schon richtig. Und es waren ja auch nicht wenige, die gesagt haben, das ist ihr A-Rennen der Saison. Das ist die WM. Ja, vielleicht nicht für Nizza qualifiziert oder einfach noch nicht ins Auge gefasst. Und dann haben die gesagt, diese WM ist es. Und man sieht ja auch an den ein oder anderen Athleten, dann hat man auch mal so ein hochdotiertes Rennen wie in Singapur einfach vorab weggelassen, wenn man die Priorität halt dahin gelegt hat. Ja, und lass uns da nochmal genau reinschauen hier, bei den Damen, wie das abging. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte mit Laura Philipp mehr gerechnet. Ja, also die war irgendwie leider schon beim Schwimmen irgendwie zwischen den Gruppen und musste dann wohl alleine Radfahren und konnte dann gar nichts mehr so richtig ausrichten. Und durchs harte Radfahren entsprechend der Lauf nicht mehr überragend, sondern nur noch normal gut. Und ja, da kommt dann sechster Platz raus. Ich hatte die eigentlich als Favoritin auf dem Zettel.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, sie hat das gemacht, aber sie ist einige der wenigen Athleten, die natürlich, ach so, nee, das habe ich jetzt falsch, alles gut, jetzt hätte ich was Falsches gesagt. Das habe ich, war voller
Dann
Fehler, ich
sag's
wollte jetzt
nicht.
sagen, ich dachte, sie musste in Nizza starten 3 Wochen später, aber die startet ja in Hawaii, die Frau, das hatte ich jetzt, deswegen habe ich, das
Ja.
habe ich, genau, Entschuldigung, auf alle Fälle.
Ja. Also, wir können es ja mal durchgehen. Also wie schon verraten, Taylor Nipp, überragendes Rennen vorne, also vorne aus dem Wasser, dann schnellste Radzeit und eine super stabile Laufzeit. Ich glaube, das ist auch so die viertschnellste Laufzeit gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, da kannst du natürlich nur gewinnen, ne? 3,53 auf einer Mittelstrecke, die jetzt gar nicht mal so easy war, ist auch eine überragende Zeit. Ja, und auf Platz 2, auch sehr überraschend für mich, aber ich freue mich da sehr, die Cat Matthews, die vor genau einem Jahr in deiner Kante da in Texas über den Haufen gefahren worden ist und einen sehr, sehr langen, harten Weg zurück genommen hat und gefunden hat. Und die hat mit einer mega starken Laufzeit sich noch Platz 2 gesichert. Also das auch überragend. Ja, und freut mich auch für den Trainer, das ist ja der deutsche Björn Gesmann, dass er die da so gut hingebastelt hat. Björn hatte sowieso einen guten Tag, glaube ich, ne? Da war er noch bei den Herren was. Und
Genau, also ja.
um das abzurunden, Platz 3 noch für Imogen Simmons aus der Schweiz, die einfach ein mega stabiles Rennen gemacht hat. Super geschwommen, stabil Rad gefahren, saubere Laufzeit und so wird man da Dritter bei der WM. Vor einer Emma Pellant-Brown. Also das muss man auch erstmal schaffen. Paula Findley dann auf 5, Laura Philipp auf 6. Also es liest sich schon, wie es Who is Who. Auf Platz 9 kam dann Daniela Rief rein, die offensichtlich auch mit Magen-Darm zu tun hatte oder was Ähnlichem oder vorher krank war. Auf jeden Fall war sie nicht ganz fit. Und Top 10 abgerundet, wieder mal durch Anne Reichmann. Ich glaube, zum dritten Mal Zehnte bei einer WM 73. Stabiles Ding.
Ja, ich glaube auch. Also die hat jetzt, so wie du sagst, alle 73 Rennen oder alle drei WN, letzten drei WMs immer die 10. Und das ist ja trotzdem auch, das Niveau wird immer mehr. Das hast du ja gerade auch vorgelesen, dass da richtig viele schnelle Frauen da waren. Und da jedes Mal eine 10. zu werden, ist auf alle Fälle, ist noch so ein bisschen, würde ich sagen, bei den ganz Top-Leuten fliegt noch ein bisschen unterm Radar, aber liefert halt schon auch auf den großen Rennen immer richtig ab.
Ja, kann man mal so sagen, ja. Also Zehnter werden. Ich glaube, sie hatte auch schon bei so einem PTO-Rennen mal hier und da ein gutes Ergebnis. Ich glaube auch so Top 10. Das ist jetzt nicht mehr nichts, ne? Also das ist schon, kann man sich schon mal ein bisschen was mit brüsten. So, mir fällt ehrlich gesagt ganz, ganz viel noch zu den Herren ein. Und bei den Damen war es einfach zu klar, zu deutlich, dass man da jetzt noch viel in die Taktik reingehen könnte. Die haben das einfach knallhart im Laufen dann ausgefochten, ne? Also das, außer Taylor Nipp, die vorne raus war, lief das Ding so durch. Ich würde jetzt da rüber switchen. Ja, bei einem deutschen Sieg hätte ich mich jetzt länger aufgehalten.
Ja, das auf alle Fälle gut. Nee, definitiv. Also was war zu Taylor Nipp, da habe ich jetzt nicht zugehört, da kommen wir dann aber auch zu den Wettern, ist, also Laufzeit natürlich Bombe, Schwimmzeit Bombe, beim Radfahren hat man sich natürlich gewundert, wie die das von vorne alleine machen kann, aber die hat halt auch irgendwie mal erzählt in dem Interview, das hat mir mein Trainer erzählt, vor 1 oder 2 Jahren, als sie verletzt war, da konnte sie nur schwimmen und Radfahren für eine gewisse Zeit, die gar nicht so wenig war. Da sind sie halt irgendwie jede Woche 20, 22 Stunden Rad gefahren. Dadurch profitiert sie jetzt immer noch vom Rad oder hat da eine gewisse Radstärke jetzt sogar ausgebaut. Und dann natürlich hat Freddy auch gesagt, also auch gar nicht irgendwie jetzt negativ, da muss man halt schnell schwimmen, das wissen wir alle mittlerweile bei so einem Rennen, dass die Medienmotorräder und was halt bei ihm auch einen Einfluss hatten halt so, ne? Das hat er ja bei Trimark ganz offen kommuniziert, dass es auch in seinem Rennen einen Einfluss hatte und natürlich im positiven Sinne für die Jungs vorne. Das hatte vielleicht bei ihr auch einen Einfluss, weil sie dann alleine vorne war und Daniela Rief dann vielleicht ihr Wagen da oder was auch oder ihre Radpower nicht ausspielen konnte. Ist jetzt aber auch egal, sie hat das Ding gewonnen und ist Weltmeister. Und jetzt switchen wir so zum Titel der Herren.
Da will ich aber eine Sache noch einhaken, weil ich es auch nochmal im Podcast von den anderen übrigen Triathlon-Podcasts, die es hier gibt, aufgedröselt bekommen habe. Also der Einfluss der Medienmotorräder war diesmal ein bisschen anders. Die hatten wohl die Anweisung, immer schräg hinter den Athleten zu fahren. Das heißt also, der Erste in der Gruppe, der hat immer keinen Profit gehabt. Allerdings alle anderen hatten schon noch Profit. Und Freddy Funk meinte, der Einfluss war eher der, dass er sich nicht absetzen konnte aus der Gruppe. Weil sobald er vorne rausgefahren ist, hatte er ja schräg hinter sich ein Motorrad, was dann wieder schräg vor dem Verfolger war und den dann wieder rangefahren hat quasi. Also das mit dem Breakaway hat deswegen nicht geklappt und der Einfluss an sich war eigentlich weniger, als man das von früheren Rennen kannte. Also es war jetzt nicht so, dass der Mediatross so vor den Gruppen rumgefahren ist. Das haben sie unterbunden.
Okay, also
schon mal eine kleine Verbesserung.
Ja, auf alle Fälle. Gut, also auf alle Fälle ist dann natürlich schon, dass du dann halt da vorne dann halt der Erste schon das Tempo machen muss, ne? Aber es dann halt, sag ich mal in Anführungsstrichen, für Freddy dann vielleicht im Nachteil gewesen, aber im Endeffekt, man sieht ja erstmal, dass sich was entwickelt und das ist ja das Positive, ne? Dass sich Gedanken gemacht werden.
Absolut. Und wieder gelernt ist, wer beim Schwimmen verkackt, der hat es grundsätzlich schwer. Ja, also es war sowohl bei den Frauen so, am Beispiel jetzt von Laura Philipp zum Beispiel, die jetzt da zwischen den Welten hing und einfach nichts mehr ausrichten konnte, weil es taktisch nichts mehr gab. Ja, es sei denn, du bist dann die Übermaschine, die einfach mal 2 Minuten zufahren kann. Ist aber auch seltener geworden, weil halt inzwischen wirklich alle auf einem riesen Niveau sind. Und bei den Herren war es ähnlich, ne? Es gab die Top-Gruppe vorne. Manche haben gesagt, die deutsche Meisterschaft, die da vorne rumgefahren ist. Da waren auch Max Sperl und Justus Nieschlag vorne in der Gruppe. Und zum Mathis Magirier waren noch, hilf mir auf die Sprünge, es waren noch 1-2 andere erst anfangs vorne mit dabei, die dann so langsam nach und nach dann rausgeplumpst sind. Ne? Dann,
na nee, es war also rausgefallen ist nur quasi, also ich weiß das, weil ich gegen die bei letzten 70-3 nicht immer reingemacht habe, aber Joshua Lewis, das ist ein Brite, der schwimmt sehr, sehr gut und Mathis Magier und sonst die 5 anderen Deutschen. Das war die 7-stellige Konstellation der Führungsgruppe und rausgefallen ist aber am Ende nur Max Sperl, außer dass Freddy Funk halt am Ende sich nochmal ein ganz bisschen abgesetzt hat von allen anderen, aber sonst sind die eigentlich zu 6 in die Wechselzone gekommen.
Du sagtest Joshua Lewis, korrekt?
Ja.
Der war noch, aber der ist dann auch nicht mit mehr in der Spitzengruppe drin gewesen, oder? Ist der dann auch rausgefallen noch?
Nee, ich glaube, der ist drin geblieben. Also so, ja. Also weil, der ist Fünfter geworden und also der läuft gut und hat sich auch entwickelt und so weiter, aber ich weiß, dass der in Portugal letztes Jahr, also ich wusste halt einfach, dass der jetzt nicht eine 1.10 oder 1.12 oder 1.13 läuft, weil ich bin letztes Jahr in Portugal 1,15 gelaufen oder sowas und der hat noch von mir noch 3 oder 4 Minuten bekommen. Und daher wusste ich, okay, von letztes Jahr 1,18 jetzt auf 1,11, 1,12 wird ein bisschen eng. Da muss schon richtig was passieren. Genau, der ist am Ende Fünfter geworden, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass der mit in der Gruppe quasi auf die Laufstrecke gegangen ist.
Genau. Nee, du hast recht, der ist Fünfter geworden, dann hattest du noch getippt auf den Niederländer Juri Keulen, der ist Sechster geworden, am Ende auch guter Mann. Und wir nehmen es mal vorweg, der Franzose Magere ist dann auf Platz 4 ins Ziel gekommen, denn er wurde noch niedergerungen von Jan Stratmann. der dann wiederum den Bronzerang eingeholt hat. Freddy Funk auf 2 und Rico auf 1. Und ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich stand am Start in Kalinchen bei meiner Regio-Tour und Startzeit war 10.30 Uhr. Und die Jungs haben es tatsächlich geschafft, noch vor meinem Start ins Ziel zu kommen. Und ich habe noch den Ticker geguckt und wusste quasi noch vor meinem Start, wie es ausgegangen ist. Und habe so währenddessen, während es noch lief, habe ich schon zu einem Mitstreiter gesagt und philosophiert, also Rico ist krass, dass er da vorne rausläuft, aber bei Rico kannst du dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass er es ins Ziel kriegt. Es kann auch sein, dass er bei Kilometer 18 noch hochgeht, weil er ist einfach noch jung und vielleicht fehlt da auch noch hier und da ein Stück weit Erfahrung auf der Mittelstrecke. Aber ich war mir sicher, dass Freddy Funk das Tempo auf jeden Fall zu Ende laufen kann. Von daher war ich mir eigentlich schon weit vor dem Ziel sicher, dass es ein deutscher Sieg wird, weil einer von beiden wird auf jeden Fall das Ding ziehen. Ja, und dann war es halt der Dreifachsieg, weil der Franzose, der Margerie, dann doch noch ein bisschen aufgemacht hat. Brettharte Laufzeiten auf dem Kurs, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also das war jetzt nicht flach. Ne? Also das war schon sehr unrhythmisch. Man hat es auch teilweise in den Videoübertragungen gesehen. Ich glaube, die sind losgelaufen, erstmal 3 Kilometer leicht bergan die ganze Zeit. Das musst du
also
auch
erstmal
drücken können, wa?
Man kann das auf Strava ja nachverfolgen. Also die Laufstrecke hatte 200 Höhenmeter und dort halt, sag ich mal, aus Rico Sicht jetzt eine 1,10 Mitte oder aus Freddys Funk eine 1,12. Da kannst du zu einer flachen Laufstrecke meiner Meinung nach schon noch mal 1,5 bis 2 Minuten runterrechnen. Und das sind dann halt schon brettharte Zeiten, ne? Also da gibt's eigentlich nur einen aus deutscher Sicht, der da jeweils deutlich schneller gelaufen ist. Und das war Frodo, quasi seiner 1.06 2018, die nie wieder jemand gelaufen ist hinten drauf.
Nee, und das war damals, da du ja selber auch im Rennen warst, eine amtliche 21, ne? Das war nicht zu kurz.
Nee, aber das ist so, also immer noch erstaunlich und da, also, aber nicht, dass jetzt die Leistung zu schwelern von den anderen, also wir wissen ja, damals war es noch Alistair Brownlee oder vielleicht eine Govis, die da mit 1,08 hinterkam und jetzt bewegen wir uns halt auch in dem Bereich, was Rico dort abgeliefert hat, so, ne? Das darf man jetzt nicht irgendwie die Leistung dort schwelern oder so, das
Nein,
war schon ein richtiges Fund.
Du kannst die Rennen ja eh nie miteinander vergleichen, ne? Das ist ja wohl
genau.
Vollkommen klar. Ne, das ist immer, jedes Rennen ist anders und auch die Radstrecke war jetzt ja noch nicht zum Absitzen. Ne? Die haben gesagt, beschrieben war es mit Rolling von Ironman und die Athleten haben wohl danach beschrieben, es war tatsächlich so kurze, harte Stiche, die du aber drüber gehen konntest und dann konntest du wieder ein bisschen Tempo aufnehmen auf den leichten, etwas längeren Bergabstücken. Also definitiv schnelle Strecke. Und
ja, aber
das haben die Jungs ja auch gezeigt, dass die Strecke mega schnell war, ne, mit ihrem Durchschnittstempo.
Genau, aber das ist natürlich dann auch motorisch ein Riesenanspruch, ne? Also da musst du natürlich die richtige Übersetzung haben, weil wenn es halt dann richtig Rolling ist und bergab, da musst du natürlich auch ein bisschen treten vor der Kadenz her und dann wieder berghoch. Also das macht dir eine Weile auch schon ein bisschen müde. Es war schnell, also sehen wir auch bei den Altersklassenathleten, ne? Aber trotzdem insgesamt ja, ein sehr anspruchsvoller Kurs, so, ne, von der Gesamtheit her. Ich weiß, dass das Schwimmen auch dort nicht ganz so easy ist, weil das dort, also ich bin selber schon mal gestartet in Lahti, weil das immer so ein bisschen leichter Wind von rechts reinweht, ne, der dich immer auch ein bisschen nach außen treibt. Also das ist, sieht vielleicht einfacher aus auf dem Papier, als es am Ende ist.
Das glaube ich. Also alles in allem, ja, muss ja auch ein bisschen Niveau drinne sein, ne? Sonst wäre es ja kein WM-Rennen. Aber im Nachhinein dann noch höher einzuschätzen, dass es die schnellste WM-73-Endzeit aller Zeiten war. Rico war quasi schneller als Michi Rehlert in 2009 in Clearwater, wenn ich es recht zusammenbringe. Das habe ich irgendwo gehört und dachte mir, ja, krass. Das musst du erstmal machen, weil das war ja wohl damals eher ein topfebenes Rennen, wo man richtig auf Speed kam. Aber ja, geile Sache, rundes Ding. Was glaubst du, Kalle, jetzt aus deiner Erfahrung, wie geht's jetzt weiter für Rico? Braucht er jetzt einen Manager als Weltmeister?
Also Ja, die Sache ist halt, ich kann das jetzt halt nicht so sagen, weil, also erstmal ist es interessant, das gleiche Gespräch hatte ich bei der ersten Startlinie dieses Jahr, können wir nachher darauf eingehen, am Mittwoch, einen kleinen Lauf beim Leipziger Laufladen von Hoka. Und da waren ein, zwei Trainingspartner hier, also Läufer, da ging es halt auch darum und so. Ich werde ihn das fragen, aber ja, also ich kann das jetzt gar nicht einschätzen. Natürlich ist jetzt die Frage, ne, was ist jetzt dein weiterer Weg? Geht es ja so, wie er es jetzt gemacht hat, möchte das weitermachen? Oder geht es jetzt in eine knallharte Professionalisierung und weitermachen? Also ich denke halt, gut, da wir halt natürlich alle wissen jetzt einfach oder relativ nah bei Rico sind, dass sein Vater und seine Mutter da schon quasi mit ihrem Know-how, Triathlon oder auch, sage ich mal, was Wirtschaft oder Business angeht, da einen Blick drauf haben, dass es halt nicht zu viel wird. Aber ja, auf der anderen Seite, sage ich mal, mit 22 das alles alleine zu handeln, wird schon schwierig, so, ne? Also auf alle Fälle braucht er da ein Team, wo wir immer reden. Da geht es gar nicht um Ernährung und Trainer, sondern einfach um die Sache im Hintergrund. Und ja, da muss man natürlich auch meiner Meinung nach aufpassen, wer ist ein guter Manager, wer ist kein guter Manager oder brauche ich gar keinen und macht es halt einfach so weiter. Das ist auf alle Fälle eine spannende Frage, die sich natürlich nach so einem Titel, die dann halt kommt, ne?
Ich wüsste halt gerne, wie es jetzt weitergeht, ne? Ist es tatsächlich so, dass wenn du Weltmeister bist, dass sich die großen Brands bei dir melden? Ruft da Canyon an und sagt, hier Rico, wir müssen reden. Oder kommt Ryzen um die Ecke und sagt, du, können wir da was machen? Was ist mit den Schuhmarken? Weil ein Titel ist ein Titel, ne? Es gibt ja im Profisport tatsächlich immer zwei Wege, wie du dich vermarkten kannst. Der eine Weg, ich würde ihn mal den Sanders-Weg nennen, ist halt Reichweite, Image und dann irgendwie auch mal gut abliefern. Der Junge hat ja auch, glaube 13,73 in seiner Karriere gewonnen. Aber meines Wissens war er nie Weltmeister und hat jetzt nicht so diesen Übertitel irgendwo, ne, hergeholt. So, nur hast du halt den anderen Weg, ein 22-jähriger junger Athlet. Knallt dann den WM-Titel raus. So, was prasselt alles auf den ein? Wer soll das wegfiltern? Beantwortet er das alles selber? Wird es nicht beantwortet? Gibt es den Eltern, die dich darum kümmern? Ja, theoretisch möglich. Oder ruft er jetzt bei Felix Rüdiger an, weil der ist ja mit dem Management von Frodo eigentlich dann ab nächste Woche durch. Der könnte ja einen neuen Kandidaten übernehmen, ne?
Ja, also ich werde ihn das fragen. Mich hat das ja gesagt. Also er kommt am Montag 9:30 Uhr zum Interview. Also denke ich, ist alles noch relativ frisch. Da werde ich ihm
Ja.
genau die Frage stellen. Ich kann halt nur sagen, dass er, also in Leipzig gibt es ja so einen Staffelmarathon. Das hat der Richard Vogel gesagt, ist jetzt so ein regionaler Läufer, der 31 halbe läuft auf 10 Kilometer. Und mit dem will Rico quasi irgendwie eine Staffel machen. Also da ging es darum, ob der Rico jetzt noch die kleine Veranstaltung macht oder nicht. Also jetzt vorab, im September wird er sie machen. Quasi, da läuft ja dieses Rennen noch. Und ja, natürlich, aber weil du sagst, Thema Schuhe, Thema Rad. Also die Sache ist halt, ich weiß jetzt nicht, in welchem Rahmen und auch gar nicht, aber dadurch, dass er ja natürlich den Leipziger Laufladen hat mit Jörg als Ausrüster im Bereich Schuhe, ist es so, er hat natürlich die Wahl, welcher Schuh ist für ihn als Athlet der schnellste und der beste Schuh, ne? Da wahrscheinlich ist es dann nicht, dass er den Vertrag hat, den Hoka halt hat für Frodeno. Aber auf der anderen Seite ist es halt quasi, er hat für sich das schnellste Material zur Wahl. Und das ist halt dann als Athlet, also Markus Tomschka hat das auch immer schön gesagt, für ihn ist es halt wichtig, da vielleicht eine Unabhängigkeit zu haben und nicht irgendwelche Verpflichtungen, was zu machen, was halt nicht ist. Und im Thema Fahrrad gebe ich ganz ehrlich zu, ich hätte vor dem Rennen gesagt, dass dieses Fahrrad nicht schnell ist und dass das Fahrrad rückwärts fährt. Es ist aber doch schnell und es funktioniert bei Rico. Und man muss natürlich sehen, dass das ist ja eine relativ kleine Waage, die er da hat. Aber die waren halt vor Ort mit in Lahti, haben dort die Strecke oder haben halt auch Aerotests gemacht auf der Bahn, haben das in Niederlanden gemacht. Das sind alles so kleine Details. Liefert das Canyon auch für ihn in dem Rahmen oder ist es sogar, dass er bei dieser kleinen Marke aus sportlicher Sicht den größeren Support hat, als er das bei den großen Brands hätte?
Das ist alles richtig. Das ist alles in the mix bei der Entscheidungsfindung. Ne? Diese ganzen Komponenten, die du gerade angesprochen hast, natürlich muss man die dann in Einklang bringen mit seinen finanziellen Erwartungen. Ja, weil er ist jetzt Triathlon-Profi. Profi bedeutet, du bestreitest deinen Lebensunterhalt vom Sport, mit dem Sport. Ja, und da musst du natürlich auch gucken, wo du Geld verdienst. Und wir wissen alle, auf der Mittel- und Langstrecke gibt's kein nationales Fördersystem, keine Sportgruppe bei der Bundeswehr oder sonst was, weil es kein olympischer Sport ist, bist du da unterm Radar und raus. Musst du halt gucken, wie du selber klarkommst. Profi-Triathleten auf in diesem Segment sind alle kleine Einzelunternehmen und müssen halt gucken, wie sie ihr Budget zusammenkriegen. Und wenn du ganz ehrlich bist, müssen die auch gucken, wie sie schon mal anfangen, für die Altersvorsorge zu denken. Jetzt ist er gerade mal 22 und hat wahrscheinlich noch mindestens 10, 15 Jahre vor sich, die er in dem Sport, sofern er gesund und verletzungsfrei bleibt, durchziehen kann. Er hat eigentlich jetzt alle Optionen, ja. Und jetzt ist die Entscheidung, welche Richtung schlägt man ein? Die kann man natürlich jederzeit auch wieder korrigieren, die Richtung. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich finde es eine mega spannende Phase, eine mega spannende Situation. Auf was setzt du jetzt? Ja, also klar, hast du die 1:1-Betreuung von einem kleinen Brand oder sagst du, du gehst zum Marktführer und hast vielleicht erstmal den größeren Scheck in der Tasche? Ja, das sind so die Grundsatzentscheidungen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das muss er natürlich entscheiden. Ich sag mal, also ich glaube, dass halt seine Eltern da schon auch im Hintergrund mit ihm viel gesprochen haben oder auch ja, Ideen hatten und so weiter. Und auch jetzt, also ganz so schlecht kann er ja vom Material nicht aufgestellt gewesen sein bei der WM, auch wenn es erstmal unscheinbar wirkt. Für ihn ist es schnell, es funktioniert, es reicht zum Titel. Also kann es jetzt nicht in Anführungsstrichen, sage ich mal jetzt auf der Aerodynamik, halt ein CDA-Wert sein, der deutlich schlecht ist. Im Laufbereich Sauko, die Schuhe sind jetzt ja im Triathlon jetzt nicht so. Also man kennt die Marke, aber es laufen nicht jetzt so viele Athleten, würde ich behaupten. Aber auch dort, der Schuh ist für ihn schnell, hat die schnellste Zeit dort abgeliefert. So, ja, also definitiv interessante Fragen. Und ja, wir könnt gespannt sein und könnt nächste Woche einschalten halt.
Ja, das würde ich auf jeden Fall als Cliffhanger mal stehen lassen. Also du wirst ihn da in die Richtung mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ja, und ich bin echt gespannt, wie es mit Rico weitergeht. Also ich freue mich erstmal übelst, das soll an dieser Stelle auch nochmal gesagt sein, bin auch ein bisschen stolz drauf, ja, dass wir ihn schon vorher kennen und dass er für uns keiner von diesen Unbekannten ist, weil die ganzen Triathlon-Leitmedien, die waren natürlich schon mega überrascht und haben gesagt, oh krass, den hat man jetzt nicht auf dem Zettel, obwohl er ja im Kraichgau schon gezeigt hat, dass er auch die großen Namen schlagen kann. Wo er Patrick Lange quasi niedergerungen hat und sich nicht hat einholen lassen vom Langdistanz-Weltmeister. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, und hier hat er definitiv einen rausgehauen. Und ganz seiner Meinung, das Setup kann nicht schlecht sein, wenn du Weltmeister wirst. Also klar, ne? Das ist, aber mit Sicherheit wäre es auch mit einer anderen Kombination möglich gewesen, Weltmeister zu werden. Ich meine jetzt mit dem Fahrrad und mit einem Suit und mit einem anderen Schuh, weil er einfach gut ist. Ja? Und am Ende sind die Produkte wahrscheinlich alle gleichwertig. Es ist dann nur ein bisschen Philosophiefrage und Setup-Frage, wie man sich das individuell einstellt. Mach mal einen kurzen Break drunter. Es bleibt spannend und du wirst ja nächste Woche für mehr Antworten sorgen und dann lernen wir Rico noch weiter kennen. Das wird cool. Und,
ja, da muss man dann erstmal auch schon vorab sagen, ne? Also er ist Weltmeister und wir sind jetzt hier, also wir sind jetzt kein Podcast richtig klein, aber wir sind noch ein kleiner Podcast, wir sind noch nicht ganz so groß wie Frank oder wie andere und trotzdem ist er quasi als Lokal-Matador oder aus Lokalpatriotismus bereit, hier zu Gast zu kommen als Weltmeister, auch nicht selbstverständlich in dieser jetzigen Phase, weil es ja wahrscheinlich auch andere Verpflichtungen und Termine jetzt gibt. Und da kann man schon mal sagen, ja, richtig cool, dass er da proaktiv auf uns zugegangen ist und gesagt hat, ey, warum habt ihr den alten Podcast hochgeladen? Ich komme doch auch gerne mit aktuellen News zu euch.
Na, das ist doch mega geil. Doppelt hält besser, finde ich gut. Naja, und die alte Folge, nenne ich sie jetzt mal, die ist vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen ein bisschen durchgerutscht, weil sie halt nicht so die Relevanz hatte. Und ich finde es geil, die jetzt nochmal zu pushen und nochmal zu präsentieren, um einfach noch mehr Hörer zu erreichen damit. Das passt schon. Habt ihr vollkommen richtig entschieden und jetzt nochmal was Frisches mit aktuellen Antworten auf die aktuellen Fragen. Perfekt. Um jetzt mal eine Überleitung zu bekommen in Richtung Aufreger, Kalle, wollte ich dich mal fragen, hast du jemals eine Mittellinie überfahren, die nicht da ist?
Ich habe das doch nie gemacht. Ich weiß, also die nicht da ist nicht. Ich weiß aber, dass andere Athleten dafür schon disqualifiziert wurden, aber nicht für eine imaginäre Mittellinie.
Jetzt siehst du Videos im Internet, wo ein Christian Blumenfeld eine echte Mittellinie überfährt beim Überholen, weil er zugegebenermaßen auch gar nicht anders konnte. Du weißt selber, wie das ist. Du setzt an zu überholen, gehst natürlich auf die linke Seite deiner rechten Spur, auf die linke Seite der rechten Spur. Und auf einmal zieht der Athlet, den du überholen willst, raus, um selber einen Athleten zu überholen. Ja, was machst du? Ja, du, in dem Moment bist du eigentlich am Arsch. Ja, entweder fährst du Windschatten in dem Athleten, den du eigentlich überholen wolltest, weil der jetzt auch rausgekommen ist, kriegst du Zeitstrafe. Oder du gehst weiter nach links, überquerst die Mittellinie, kriegst du Zeitstrafe. Oder du bremst und lässt dich zurückfallen, kriegst eine Zeitstrafe, weil du den Überholvorgang nicht in 25 Sekunden abgeschlossen hast. Du hast eigentlich verloren in dem Moment und kannst überhaupt nichts dafür. Was ist das? Das ist doch nicht gut. Was macht man in so einer Situation?
Ja, gar nichts. Also was willst du machen? Also ich würde auch so handeln wie Christian Blumenfeld, aber das ist so, wie du sagst. Entweder wird das Regelwerk geändert oder ist es fingergeschwitzte Gefühl des Kampfrichters gefragt, ne? Also weil
ganz genau. Das ist genau der Punkt, den ich eigentlich hören wollte. Fingerspitzengefühl des Kampfrichters. Nun stell dir vor, du bist Lionel Sanders. Ja, das kann man sich ja mal vorstellen, ja. Er hat vorher gesagt, es ist für ihn das wichtigste Rennen der Saison. Er war auf dem Vormarsch, er war eigentlich gut am Aufholen. Mit einem harten Lauf hätte man sich überraschen lassen können, wie weit es nach vorne geht. Du überholst einen Athleten, weil du deutlich schneller bist und kriegst dann die Disqualifikation mitgeteilt, weil du eine Mittellinie überfahren hast, die aber in dem Moment gar nicht auf der Straße geklebt hat, denn es war eine Straße ohne Mittellinie. Hammer. Also ich glaube, ich hätte mich nicht beherrschen können in der Situation.
Ja, also die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, wie er agiert und wie der Kampfrichter ist. Also das sind ja dann bei der WM auch meist internationale Kampfrichter. Also das sind ja dann nicht irgendwie finnisch-lokale Kampfrichter. Ich muss sagen, dass die Leute in den nordischen Ländern wie Schweden oder Finnland, kann ich nur aus eigener Erfahrung reden, mit denen konnte ich, also ich bin auch schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen, vor Jahren in Schweden, da konnte ich mit dem Kampfrichter schon 3-4 Minuten in Ruhe reden und er hat sich das alles nochmal angeschaut und hat dann gesagt, okay, du kannst das Rennen so durchziehen, ich gebe dir gar nichts, ist okay, das war einmal ein Versehen. Deswegen ist das halt auch immer stark personenabhängig, ist aber natürlich für den Athlet mega schwer, das so, wie du sagst, zu akzeptieren oder zu sehen, weil es war sein A-Rennen, Sanders hat Singapur weggelassen, hat alles auf Lahti ausgesetzt, ist natürlich auch als Amerikaner und auch wie jeder andere mit einem sehr starken Investment in dieses Rennen gegangen und am Ende, gut, er macht jetzt schon noch ein bisschen seine Show da draus, ne? Also indem er das halt darstellt, aber so wie du sagst, also ich denke, also der ist ja halt noch eine 1.13 gelaufen mit der Disqualifikation. Also in Richtung 1.11, 1.12 hätte er wahrscheinlich sich schon fighten können. Und damit wäre es halt schon in Richtung Top 5, Top 6 gegangen. Und ja, das ist halt brutal ärgerlich. Vor allen Dingen, weil, wie du halt sagst, dass alles auf dieses eine Rennen halt für ihn ausgerichtet war.
Im Dreammark-Podcast hat einer der beiden Hosts erzählt, der vor Ort war. Der ist wohl nach dem Radfahren in die Wechselzone rein, hat sein Fahrrad abgestellt und hat erstmal ganz in Ruhe mit seinem Team gesprochen. Aber ohne Aufregung, erstmal nur ausgewertet, gesprochen, ja, was machen wir? Und hat dort mehrere Minuten erstmal verbracht, ohne loszulaufen. Und hat sich dann aber entschieden, ja, was soll's, ziehen wir durch. Wir sind ja hergekommen, um Triathlon zu machen. Da höre ich nicht nach dem Radfahren auf. Nimmt die Laufschuhe und rennt raus. Das ist doch, also erstmal finde ich das ganz groß, ja, dass er das Ding beendet. Obwohl er gestrichen wird, obwohl er weiß, dass er gestrichen wird. Und dann macht er natürlich eine Sanders-Nummer draus. Ne? In einem Post habe ich gesehen, nie wieder Ironman-Rennen. Bin ich also mal ich gespannt, ob er das durchhält.
Das glaube ich, das hält er nicht durch als Amerikaner. Also ich kenne die Situation in St. George, also ich war auch dort, dachte damals noch, dass es eine Stop-and-Go-Penalty ist, dass ich da auch mit dem Kampfrichter diskutieren kann. Die habe ich auch abgesessen, habe aber nicht die 5 Minuten abgesessen, die mir aufgebrummt hat. Bin das Rennen auch mit 50% des Wissens nach Hause gelaufen, disqualifiziert zu werden oder nicht. Ich bin auf alle Fälle froh, wie du halt sagst, diese Rennen dann trotzdem beendet zu haben. Und das irgendwie quasi für dich selber, also jetzt nicht irgendwie sagen, okay, nächste Woche ist halt anderes, das ist halt auch eine WM. Und ja, also im Endeffekt ist es so, dass keine Ahnung, ob es da Kampfrichterschulung braucht oder ob das Selbstathleten sein müssen, die da Kampfrichter sind. Das ist halt mega tricky und sowohl für Altersklassenathleten als auch für Profis, da hängt so viel dran, ein ganzes Jahr Vorbereitung und so weiter. Also wir sind jetzt halt nicht irgendwie im Fußball, wo du jedes Wochenende ein Spiel hast, sondern es sind nur einige Rennen im Jahr und total schade für ihn und krass, dass er dann trotzdem so ruhig bleibt, dass er durchzieht. Ob er wirklich nie Ironman macht, was du gerade gesagt hast, das sehe ich noch nicht.
Ich hoffe es, dass er sich das nochmal überlegt oder dass man da irgendwie eine Handreichung hinbekommt. Eine Entschuldigung wäre eigentlich aus meiner Sicht fällig, wenn die Fakten so sind, wie sie dargestellt sind. Ja, also man kriegt ja immer keine Auflösung von Ironman. Das war ja letztes Jahr in Hawaii schon das Problem, dass da die Zeitstrafen unbegründet ausgesprochen werden und man einfach nichts machen kann. Ja, theoretisch müsste man vor einen Kass ziehen und müsste dagegen klagen und müsste der Ironman auf Schadenersatz verklagen. Ja, wegen unbegründeter Disqualifikation. Weil wenn da keine Linie ist, ja, du hast doch kein Maßband im Innenwinkel deines Augenlichts und siehst, ich bin jetzt 5 Zentimeter zu weit links, während du einen anderen Athleten überholst auch noch, ja. Und dann fährt hinter dir so ein wahrscheinlich ein bisschen übergewichtiger, ehemaliger Soldat, der Kampfrichter geworden ist und der dann seine Macht durchsetzt und sagt, na. Er hat die Mittellinie überquert. Ja, da gibt es auch keine Ermahnung, da gibt es keine Zeitstrafe, da gibt es einfach nur Disqualifikation. Ja, und wo, dann denkst du echt, das ist doch, das kann nicht euer Ernst sein. Ja, weil der Athlet hat in dem Fall definitiv keinen erheblichen Vorteil durch die Situation. Ja, und darum geht es doch. Es geht doch darum, dass ein illegal erworbener Vorteil geahndet wird. In dem Moment, wo es keinen Vorteil gibt, ja, musst du eigentlich nicht ahnden.
Ja, definitiv. Ja, sonst gibt es eigentlich zur WM, also Glückwunsch an die drei Deutschen, ne? Also Freddy Funk, Jan Stratmann noch auf dem Podium. Ja, also können wir einfach nur den Hut ziehen. Ich wollte eigentlich jetzt deine Überleitung nutzen. Ich weiß nicht, ob du noch was zur WM sagen wolltest. Sonst würde ich die jetzt nutzen. Nie wieder Ironman. Heißt es auch vielleicht bald in Deutschland, Konrad? Nie wieder Ironman auf deutschem Boden.
Oh Mann, ja, jetzt kriege ich Puls, Wir haben gestern die News bekommen, der Ironman Erkner steht vor erheblichen Problemen. Ja, wie wir ja wissen, ist er in gut einer Woche. Und wie wir auch wissen, stehe ich auf der Startliste, ja, beim 5150 am Samstagmorgen.
Und so. Vielleicht, wie wir auch wissen, du hast natürlich ja auch schon vor Jahren eine Folge aufgenommen mit dem Veranstalter und vielleicht auch quasi, da ihr Haustür und Haustür sitzt, vielleicht auch eine gewisse persönliche Bindung.
Das kann man so sehen, ja. Und ich war bei dem Rennen jetzt schon mehr als einmal am Start, ja, auch als es noch nicht Ironman hieß. So, kurz zum Hintergrund. Es gibt also eine Ortsdurchfahrt in Neuzittau. Das ist ein, wir würden jetzt eigentlich sagen, Dorf. Ne? Das sind ein paar Häuser, die zusammenstehen. Und ja, da fährt man mal kurz rein in den Ort, fährt dann links rum und ist wieder raus. So, und da gibt es offensichtlich einen Dorffürsten, einen Gemeindevorsteher, der kein Verständnis für Sport hat, dem das offenkundig gegen den Strich geht, dass da 3000 Athleten Sport treiben. Der hat jetzt mal einfach Kraft seiner Wassersuppe einstweilige Verfügung gegen das Rennen eingereicht und klagt im Eilverfahren. Entschieden werden soll wohl Montag oder Dienstag, ja, vor dem Rennen. Das heißt, offensichtlich legt das darauf an, dass das Rennen nicht stattfinden kann. So, und auf der anderen Seite wird in Deutschland gejammert, Bei der Leichtathletik-WM haben wir ja keine Medaille geholt. So, nun finde den Fehler. Was ist hier los? Was ist mit der Akzeptanz des Sports in der Öffentlichkeit? Ja, es ist offensichtlich, gibt es Kräfte, die einfach keinen Bock drauf haben, dass Veranstaltungen im öffentlichen Raum stattfinden. Ja, und ich könnte jetzt noch weiter ausholen, dass wir ja auch in Leipzig vor ähnlichen Problemen stehen, wenn dort der Crosslauf der LVB einfach verboten wird, weil da 200 Leute mit Startnummer auf der Brust durch den Wald laufen, die jahrelang nie ein Problem waren, wo auch jeden Tag Leute ohne Startnummer durch den Wald laufen, die nie ein Problem sind. Und jetzt auf einmal ist es ein Problem. Es gibt halt Kräfte, die da nicht am Strang des Sports ziehen. Und das ist für mich eine traurige Entwicklung.
Ja, also das ist ja jetzt, also du sagst, die Leichtathletik, also da, die Veranstalterszene, die da Probleme hat, quasi die Genehmigung durchzuführen. Also wir haben das ja vielleicht bei euch mitgekriegt oder ich auch, hautnah, weil ich da vielleicht ein bisschen engeren Austausch stehe, aber es war ja auch in der LVZ überall zu lesen. Was ihr da für eine Sorge oder Probleme hattet mit dem Firmenlauf und für den Aufwand betreiben musste, dann regional in Leipzig, wie du halt sagst, gibt es halt immer wieder kleine Events und so weiter. Auch dort wird es immer schwieriger für die Leute, da ehrenamtlich was zu organisieren. Und ja, am Ende stehen wir halt da, so wie du halt sagst, ne, die Leichtathletik-WM, alle sagen, wo sind die Medaillen? Das kann nicht sein. Und Bundesjugendspiele wurden ja jetzt auch quasi abgeschafft oder in dem Sinne, was ich auch total schade finde. Und ja, also was ist denn der Sport noch wert? Und ja, vielleicht müssen wir da eine andere Richtung demnächst mal wieder einschlagen.
Ja, es wirkt so ein bisschen wie so eine gesellschaftliche Problematik, ne? Dass man den Aufwand, der hinter dem Sportsystem steht, den möchte man gern so gering wie möglich halten. Das darf alles kein Geld kosten. Das soll am besten hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ja, nur nicht vor meiner Haustür. Weil wenn hier mal für 2 Stunden die Straße gesperrt ist, ja, dann komme ich ja nicht mit dem Auto los. Ja, das ist inakzeptabel. Dagegen klage ich. So, das ist so die Mentalität. Und dann aber vor dem Fernseher sitzen und sagen, ja, die Deutschen gewinnen ja gar nichts mehr. Ja, am Ende ist es alles, so die Frage, möchte eine Gesellschaft im Sport was erreichen? Möchte man den Sport haben als Subkultur? Meine Meinung ist da ganz eindeutig. Ja, möchte ich haben. Ja, ich möchte, dass dort mehr Geld reingepumpt wird als für Rüstungsthemen zum Beispiel. Ja, und das ist viel, viel wichtiger für eine Gesellschaft. Und ich möchte auch, dass Veranstaltungen im öffentlichen Raum genehmigt werden. Denn die Straßen sind nicht nur für den Verkehr da. In der Widmung der Straßen steht ganz eindeutig drin, um das jetzt mal zu erklären, aufgrund des Firmenlaufs in Leipzig dieses Jahr bin ich ziemlich tief im Thema. Ja, in der Straßennutzungserlaubnis, SCVO, steht eindeutig drin, dass die Straßen nicht nur dem Verkehr vorbehalten sind, sondern auch Veranstaltungen. Dafür gibt es das Instrument der Sondernutzungserlaubnis und zwar nur, nicht weil es was Besonderes ist, sondern nur dafür, um den Unfall mit Autos zu verhindern. Deswegen werden Sperrungen eingesetzt, deswegen ist dann halt geklärt, in der Zeit von 8 bis 10 ist halt keine Ausfahrt mit dem Auto möglich hier. Punkt. So, und das müssen die Leute einfach akzeptieren. Das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Ja, und wenn man das unterbindet, ja, dann können wir auch anfangen, die Kultur zu unterbinden. Ja, das ist mir zu laut, das stört mich. Wenn wir ein Klassik-Erleben im Rosenthal haben, nee, das will ich nicht. Ja, oder ein Rammstein-Konzert auf der Festwiese in Leipzig, ist mir zu laut, möchte ich nicht. Ja, du kommst ja ins, du kannst ja alles verbieten. Ja, und das, und was ich besonders besorgniserregend finde, ist, dass hier einzelne kleine Dorffürsten, ja, die sich die Macht herausnehmen, eine Großveranstaltung, die 3000 Athleten und nochmal 3000 beteiligte Helfer, Familienmitglieder etc. Einfach mal betrifft. Das ist eine Riesenmenge und das wegen 5 Grundstücken, die offensichtlich da mal nicht hin und her fahren können in der Zeit von 8 bis 10 an einem Sonntagmorgen. Das ist doch Wahnsinn, ja? Und da könnte ich mich so drüber aufregen, ja, dass ich hier vielleicht noch dümmere Sachen sagen könnte, die ich jetzt vielleicht lieber besser für mich behalte. Ich hoffe, dass das Ding Montag oder Dienstag krachend scheitert, diese Klage, und dass dann erstmal klargestellt wird, Es ist nicht möglich, nur weil ich ein Dorffürst bin, solche Veranstaltungen zu verhindern. Ja, das muss einmal kurz entschieden werden und diejenigen müssen in die Schranken gewiesen werden.
Ja, ich hoffe, dass auch für
Aufregung die Athleten, Ende.
Aufregung Ende. Ich hoffe auch, dass das für die Athleten so ist. Und also ja, nicht das Ironman da. Also die machen nicht alle Sachen gut. Das haben wir auch oft genug besprochen. Wir kritisieren auch Ironman als Veranstalter, aber das haben sie jetzt nicht verdient, dass da quasi wegen 4 Häuser Durchfahrt da wieder eine Veranstaltung gegen Bobby fahren wird.
Nee, vor allem eine natürlich gewachsene Veranstaltung, die seit 6 oder 7 Jahren, ich krieg's nicht ganz, ich glaube seit 6 Jahren, gut funktioniert und im Einklang mit den allermeisten Beteiligten läuft. Ich weiß, dass der Local Organizer hier, der Marco, dass der seit Monaten von Gemeinde zu Gemeinde reist und teilweise auch Dinge organisieren muss, die jetzt nichts mit Sportveranstaltungen zu tun hat. Einfach um da entsprechend das okay zu bekommen. Ja, keine Details an dieser Stelle, sonst kommen da vielleicht manche noch ins Schlingern. Aber er betreibt einen Riesenaufwand, um das zu machen. Und ich habe auch gesehen, Ironman hat die Radstrecke geändert. Zumindest auf der 70-3-Strecke kommt man jetzt nicht mehr denselben Weg zurück durch Neu-Zittau, sondern man fährt jetzt einen anderen Weg, der allerdings nachteilig für die Athleten ist. Man fährt dort einen schmalen Radweg, der schlecht gepflastert ist, wo Überholverbot und Aeropositionsverbot herrscht für 300 Meter oder so. Das ist, ja, das muss man als Athlet dann auch als Kompromiss ertragen, aber es ist nicht perfekt. Das heißt, man hat schon Rücksicht genommen, weil wenn man denselben Weg zurückkommt durch Neu-Zittau, dann hätte man entsprechend länger sperren müssen. Ist ja irgendwo logisch. So, nur fährt man da nur raus, fährt dann in der Peripherie eine Runde, zweimal und kommt dann auf einem anderen Weg wieder rein, um entsprechend Rücksicht zu nehmen. Und selbst das scheint ja nicht zu reichen. Ja, selbst da wird noch gesagt, nee, das reicht nicht. Wir müssen Sonntag früh, müssen wir, keine Ahnung, zum Einkaufen kann man da ja nicht. Also es bleibt dann nur Friedhof und Kirche am Sonntag früh. Ja, und da kann man ja auch mal überlegen, kann man das vielleicht mal irgendwie zu Fuß schaffen? Kann man das mit dem Fahrrad schaffen? Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten? Da muss man auch mal aus der Komfortzone raus. Es ist einmal im Jahr was los und dann wird dagegen protestiert. Traurig.
Ja, definitiv. Also eigentlich kann man sich, also ich weiß das nicht, wie es dieses Jahr war, vielleicht weiß Rico, also ich weiß zum Beispiel in Lahti damals, da sind ja auch kleine einzelne Orte, ne, mit 3, 4 Häusern, da sitzen halt die Leute draußen und freuen sich. Das wird es jetzt wahrscheinlich auch im Erkner geben, dass die Leute dort vor ihren Häusern sitzen mit Campingstuhlen und sich freuen, dass endlich mal was los ist.
Gibt es. Und zwar genau da auch in Neu-Zittau, wo gesperrt ist. Also klar, da waren letztes Jahr auch Leute draußen, die angefeuert haben. Also es ist jetzt auf keinen Fall so, dass da alle irgendwie komplett dagegen sind. Ja, es werden wahrscheinlich einzelne Personen sein, die vielleicht glauben, Macht zu haben. Die versuchen, diese jetzt auszudrücken, indem sie da vor Gericht ziehen. Aber wie gesagt, ich hoffe auf die deutsche Justiz, dass das keinerlei Hand und Fuß hat. Weil das wäre, wenn man das jetzt hochtransponiert, für die Veranstaltungsbranche wäre das der Warnschuss schlechthin. Wenn jetzt einzelne Personen oder einzelne Gemeindevertreter, das ist ja nicht mal eine Stadt, das ist ja nicht mal so, dass da Tausende von Menschen betroffen sind. Ja, es ist ein kleiner Dorffürst, der da vor Gericht zieht. Wenn das klappen würde, so eine Veranstaltung zu verhindern, ja, da könntest du gar nichts mehr organisieren. Da hättest du null Planungssicherheit. Da müsstest du jederzeit damit rechnen, dass jemand kurzfristig einstweilige Verfügung beantragt und dann auch noch Recht bekommt. Ja, dann bleibst du auf deinen Millioneninvest, bleibst du dann einfach mal sitzen. Ja, das ist jetzt hier keine Kleinigkeit mehr. Es ist kein Lauf mit 100 Mann, der von einem Verein organisiert wird, der dann mal kurzfristig vom Amt für Umwelt untersagt wird. Sondern da geht es tatsächlich dann um die großen Räder und da werden dann auch tatsächlich Leute ruiniert. Ja, das ist dann, noch dazu kommen halt dann die Menschen, die ihr sportliches Ziel verfolgen, die dann eben um den Tag der Ernte gebracht werden. Ja, okay, da kann auch jeder Einzelne mitleben. Wenn jetzt nächsten Samstag der 50-150 in Erkner nicht stattfindet, ja mei, dann geht mein Leben auch weiter. Aber ich fände es einfach wahnsinnig traurig, ja, wenn man den Grund dahinter kennt. Ich hoffe aber, dass es sich klärt und dass die Aufregung ja, umsonst ist.
Das hoffe ich auch und dass das dann halt so wie geplant stattfinden kann.
Ja, na, also davon gehe ich auf jeden Fall erstmal aus, weil alles andere wäre halt für die Veranstaltungsbranche ein ganz, ganz schlechter Fingerzeig. Also das wäre schon sehr, sehr bedenklich, ja. Ansonsten, ja, es scheint offensichtlich der Trend zu sein, dass man auch gegen Anordnung von Ämtern dann am Ende Gerichte bemühen muss. Ich meine, wir waren ja auch kurz davor dieses Jahr, ne? Also wir konnten das dann nur noch abwenden mit einem Spitzengespräch, ja, und mit viel Druck, auch mit politischem Druck, auch mit Einschätzung, mit eindeutigen Einschätzungen von Fachanwälten. Und ich will dir gar nicht sagen, was das dieses Jahr in Leipzig an Geld verschwendet hat, was man halt definitiv hätte anders ausgeben können oder dem guten Zweck spenden können. Ja, aber das scheint so der Trend zu sein. Dann muss man das eben durchleben. Dann ist es so.
Ja, auf alle Fälle. Und leider, dass es so ist. Und hoffen wir mal, dass es mal wieder in eine ältere, entspanntere Richtung oder ruhigeres Fahrwasser gerät.
Das hoffe ich sehr. Kalle, wir haben noch eine Sache vor der Brust. Bevor wir uns das nächste Mal hören, ist wahrscheinlich der Langdistanz-Weltmeister schon entschieden. Und zwar in Nizza. hast du dich schon mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wer da so startet und was da so passieren könnte? Ich weiß, wir haben es schon ein paar Mal angeschnitten. Klar, letztes große Rennen von Jan Frodeno. Er hat gezeigt, dass er noch was drauf hat, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Aber ist er damit jetzt schon Favorit?
Ja, also ich sehe, also ich glaube, also ich kann beim Podium eigentlich schon tippen. Beim Podium ja, ist Frodo vor Magnus Dittle vor Patrick Lange.
Damit würde ich ins Wettbüro gehen, musste gute Quote kriegen.
Warum eine gute Quote? Die ist, das ist doch eigentlich also ziemlich, ziemlich gut, also vom Tipp her.
Ja, ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber da sind noch so viele Jungs in the Mix, die du auch noch hättest dann aufs Podium setzen können. Von daher glaube ich, dass diese Kombination, ja, okay. Frodo, ja.
Dann mach du mal jetzt deine Kombination und dann gebe ich dir Gegenargumente, warum meine besser ist.
Ja, ich wünsche mir ja deine. Ja, so ein Weltmeistertitel zum Abtritt im letzten Rennen. Aber ich glaube tatsächlich, dass von der Laufgeschwindigkeit her noch mehr verlangt wird, als Frodo aktuell drauf hat. Und wenn du dich nochmal zurückerinnerst, die letzten beiden Langdistanzen von Patrick mit 2,30, das ist natürlich nochmal eine richtig hammerharte Zeit. Und wenn der Radkurs bergig ist und man weiß, dass der Patrick leicht ist und dass er auch gut Fahrrad fahren kann inzwischen, weil er ja seit ein paar Jahren bei Björn Gesemann genau das geübt hat, da müsste man den eigentlich auf 1 setzen. Aber warum nicht auch Magnus Dietliff, ne? Wenn der mit seinen Überwatts einfach die Berge hochdrückt und danach nur noch volles Ballett wieder zurück nach Nizza fährt, ja, dann kann der auch mit einem großen Vorsprung ins Radziel kommen und danach seinen stabilen 2,37-Lauf laufen. Aber ob er dann eine Chance hat gegen Patrick? Also ich würde tatsächlich anders tippen. Ich sehe Patrick als Favorit.
Ja, also definitiv ist er auf das, was du sagst, Thema Gewicht, Höhenmeter, Radfahren, sehe ich ihn auch ganz, ganz stark. Da hast du absolut recht. Aber auch wenn das in den öffentlichen Medien immer geschrieben wird, 76, 78 Kilo bei Frodo, das sehe ich ganz sicher nicht. Das hat er niemals an der Startlinie. Und Frodo weiß aus seinem Olympiasieg, wie er minimales Gewicht hat mit optimaler Leistung. Also wenn das jemand ausgereizt hat in der Vergangenheit, dann war er das.
Ja. So, naja, da hast du definitiv recht. Und sag mal so, wenn er mit Patrick unterwegs ist auf dem Rad, dann lässt sich auch der Frodo nicht abhängen auf dem Rad. Auf keinen Fall. Da bin ich ja deiner Meinung. Aber wenn die am Ende in etwa zusammen auf die Laufstrecke gehen, dann gibt es für mich nur einen Sieger, weil das kann Patrick besser.
Ja, definitiv. Also das wird auf alle Fälle spannend, aber du hast ja gesagt, es gibt noch ganz viele andere Namen. Natürlich stehen da noch 10, 15 andere oder jetzt roundabout, um genau zu sein, 50 sind ja an der Startlinie auf der Liste, aber Ich sehe da halt wenige, die dort in die Reichweite kommen. Also wer vielleicht halt, weil er auch leicht ist und relativ klein und dünn, aber der dies ja jetzt auch noch nicht die Mega-Rennen gezeigt hat, ist Bradley Wiggins, der ja auch ursprünglich aus der Xterra kommt, quasi abfahrtstechnisch und so weiter. Aber ob das denn halt für Top 3 reicht, weiß ich halt nicht. Du wolltest jetzt so meine Top 3 wissen und da sehe ich halt schon irgendwie zwei Deutsche vorne. Also wir können ja noch mal die
Ja,
anderen, wir können ja noch
ich
die
will
anderen
die ja auch
Deutschen.
vorne sehen. Ja, du weißt ja, dass ich da auch mal ganz schnell hier so ein bisschen Lokalpatriotist bin und die dann auch vorne tippe. Ich würde auch dann gerne einen Frodo auf dem Podest sehen, definitiv. Dann hat er noch mal einen sauberen, schönen Abschluss. Aber wir haben noch
Ja,
so
und weil.
viele auf der Liste. Was ist mit Sam Laidlaw? Ja, der ist Zweiter geworden auf Hawaii.
Ja, gut,
Ist der
aber
nicht
der
auch ein
hatte.
Guter?
Ja, der ist gut, der ist auch Franzose und der wohnt da auch halbwegs. Clément Vignon ist auch Franzose und die kennt natürlich die Strecke alle in- und auswendig. Aber Sam Laidlaw hatte wohl, glaube ich, hatte man ja gesagt, in Singapur irgendwie nicht so drei gute Wochen im August. Ob das wirklich stimmt oder fake, das wissen wir ja nicht. Ne? Ist ja auch immer ein
Ja.
bisschen Show dabei. Ja, also klar, dann die ganzen Australier haben wir alle gar nicht mit erwähnt. Also es gibt noch unendlich viele. Ne? Wir wissen auch nicht, was Rasmus macht. Ne? Ich wollte ihn mal fragen, ob er nach dem Rennen kommt. Bei ihm weiß ich halt einfach, also Hochfahrt kann er definitiv schnell. Ob er jetzt die Abfahrtskills weiter verstärkt hat, da müsste man ihn jetzt fragen, weil da denke ich, hat er halt sonst schon noch mal den einen oder anderen Nachteil. Ja, auch sonst müssten wir vielleicht noch erwähnen, wir erwähnen jetzt immer nur die beiden Deutschen, Patrick und Frodo sind qualifiziert. Die anderen drei Deutschen sind jetzt vielleicht auch noch zu erwähnen. Also wir haben insgesamt, glaube ich, fünf Deutsche an der Startlinie. Franz Löschke, Leonhard Arnold und Jonas Hofmann sind jetzt vielleicht nicht die man erwartet hätte, quasi wie Florian Angert und so. Ja, also wir haben insgesamt fünf Deutsche. Es ist jetzt trotzdem auch eine stattliche Anzahl bei 50 Profis und dann schauen wir mal, ne?
Dann schauen wir mal. Du sprachst Australien an. Max Newman musste absagen. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast.
Ah, okay, den hätte ich noch nicht.
Den hatte ich auch relativ hoch auf dem Ranking, weil der ja in Ibiza beim PTO-Rennen so richtig brettstark war. Ja, dann dachte ich, wenn der jetzt noch einen ordentlichen Block schiebt, dann ist der für Nizza fit, weil der ist ja auch ein leichter Athlet. Ja, und dann natürlich so eine Typen wie, na, Daniel Backegaard. Der hat auch gezeigt, dass er fit ist dieses Jahr, finde ich zumindest. Ja, aber wenn man es am Ende eindampft, ja, dann bleiben erstmal nur Patrick und Jan, das ist klar. Und dann geht es darum, wer wird dahinter noch Dritter?
Ditlev dürfen wir auch, der hat dies ja noch keine Schwäche, den dürfen wir nicht vergessen.
Doch, der ist ja beim PTO-Rennen ausgestiegen wegen Magen-Darm hier in den USA.
Ja, gut, aber ja,
Ist
das
eine
stimmt,
Schwäche.
ist eine Schwäche, ja, stimmt, hast
Ja, hat er
recht.
vielleicht zu viel gegessen? Vielleicht hat er irgendwas probiert? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich, als so ein Videosnip gesehen, irgendwo auf Instagram, hat sich bitterlich darüber beklagt, dass es nicht eine einzige Toilette auf der Laufstrecke gibt. Ja.
Ja, also, na gut, wir sind gespannt. Ein bisschen Zeit ist noch und ja, dann freuen wir uns auf da ein spannendes Race halt, ne?
Ja, das wird es auf jeden Fall. Vor allem also für die Profis war ich ja schon lange der Meinung, dass das cool ist, wenn sie mal eine andere Strecke unter die Räder nehmen. Wir haben das ja damals in St. George schon gesehen, dass das einfach taktisch anders läuft als in Rennen auf Hawaii. Und ja, Nizza bietet halt den selektiven Radkurs und danach eigentlich einen relativ schnellen Vier-Runden-Kurs an der Promenade unten lang. Ich glaube, im Laufen ist es jetzt nicht so mega spektakulär. Da ist Hawaii, glaube ich, schwerer zu laufen. So, von daher wird es den starken Radfahrern definitiv entgegenkommen, zumindest auf dem Papier. Und das macht es ja dann schon wieder mal ein bisschen interessant.
Ja, nee, definitiv.
Und wir sollten ein Auge auf die Franzosen haben. Ne? Also. Du hast schon gesagt, wem wir da an der Linie haben hier. Dennis Chevreau haben wir noch, Leon Chevalier. Ja, das sind alles ziemlich schnelle Jungs.
Ja, also Dennis Chevreau sehe ich jetzt nicht so, weil der auf alle Fälle immer sehr konservativ Rad fährt. Das wird in Nizza nicht funktionieren. Also schnell laufen, ja, aber der fährt konservativ Rad. Leon Chevalier, denke ich, wird richtig gut sein, weil der richtig viel in Berg trainiert und auch richtig Umfang-Grad macht. Ja, also dann aus französischer Sicht noch Sepp Ledlow, Arthur Houzeau und
Clément
quasi
Mignon noch, den hat es aber auch schon
Trevelyan.
genannt.
Genau, und aber aus deutscher Sicht, das vernachlässigen wir immer, also Jonas Hofmann, der war jetzt in Lahti, ich glaube 13. oder 14. Also, oh,
Ja,
also
korrekt.
Maximilian Schwert. Und der hat sich in Nizza seinen Slot geholt, ne, und stand da schon auf dem Podium dieses Jahr auf der Strecke.
Der, ja. Tatsächlich haben das die Kollegen von Trimark auch erwähnt, dass der eigentlich damit ganz gut zurechtkommen müsste mit dem Rennen und dass er auch gute Form bewiesen hat. Und noch zu Franz Löschke wurde gesagt, beziehungsweise hat er selber gesagt, dass er die 73 WM in Lahti tatsächlich als na, so eine Art harte Trainingseinheit betrachtet hat, weil er All Eyes on Nizza legt. Also von daher. Schauen wir mal, was der Franz da noch so für ein Rennen rausbringen kann. Ist ja auch kein schlechter.
Nee, definitiv. Also wird auf alle Fälle ein interessantes Ding aus internationaler und auch aus deutscher Sicht.
Und so ganz persönlich, ich finde immer noch spannend, was macht Cameron Wirth, der verrückte Radprofi, der nebenbei Triathlon macht und früher mal Ruderer war. Der Typ ist für mich ein Phänomen. Kann durchaus sein, dass der da durch die französischen Berge strahlt und ein bisschen Radrennen fährt und danach einfach einen 3-Stunden-Marathon joggt. Aber dann war es wenigstens gut für die Show.
Das kann ich mir auch vorstellen, dass er das macht, so wie du sagst.
Wir werden sehen. Aber ich glaube, er ist aktuell im Schwimmen auch ein bisschen chancenlos, weil da ist das Niveau auch nochmal gesprungen. Das wird auch spannend. Was gibt es da für ein Frontpack? Wer ist da vorne drin? Wer hat wie viel Rückstand? Ja, und vielleicht haben wir ja doch noch einen Norweger auf der Startliste. Wenn Gustav mal Peking abhängt, vielleicht also abhakt, vielleicht ist er ja dann doch noch irgendwie jetzt in der Laune, noch einen Ironman zu machen. Aber ich würde dem höchstens eine 10% Chance einräumen.
Ja, also natürlich ist das alles über, muss man das relativ sehen, aber das Jahr für ihn ist auch komplett abzuhaken, ne? Also von da, wo er kommt und wo er jetzt aktuell ist, leider.
Ja, absolut bescheiden gelaufen. Also die persönlichen Schwierigkeiten mit dem Tod der Mutter, dann das sportlich nicht Traktion gekriegt, Paris-Testrennen nicht mitmachen dürfen, Singapur gestartet, dort einen schlechten Tag gehabt und noch gestürzt. Also ich glaube, weiter runter geht's nicht. Und wenn er da mental durchkommt, dann kommt er stärker zurück. Aber es wird schon noch ein Stück brauchen. Also ich. Ganz ehrlich, realistisch ist das nicht, dass der in Nizza startet. Der muss sich erstmal sammeln. Ja, das ist. Aber wir haben genug Jungs am Start, die da ordentlich Show machen können. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich kann da nur empfehlen, ran an den Livestream und auf jeden Fall regelmäßig reingucken.
Ja, definitiv. Also es wird ein geiles Rennen.
So wird das, ja. Und wir feiern weiter den Triathlon und ja, hoffen wir. Dass ich selber noch mal aktiv werden darf in Erkner. Das wäre dann
Ich
mein Saisonabschluss.
drück dir den Daumen zum Saisonabschluss, Konrad.
Ja, es ist übrigens eine meiner erfolgreichsten Saisons aller Zeiten. Ne? Da muss man erst mal alt werden für, um hier ordentlich
Ja.
abzuräumen. Es ist
Das
sehr lustig.
Deswegen, du ziehst hier bei Aloha Kalle dies Jahr quasi die Feen oder holst die Kohlen aus dem Feuer.
Genau, Augen auf bei der Rennauswahl, sage ich dazu. Ja? Da muss man
Ja.
gucken. Eine WM ist nicht für jeden gut.
Okay.
Alright, es sei denn, du bist so fit wie Enrico Bogen. Dann kannst du natürlich dich jedem stellen. Das ist natürlich ein großes Ding. Alright, ich freue mich auf deine Aufnahme mit dem Rico. Grill ihn ordentlich, frag ihn all die spannenden Fragen. Ja, nicht nur sportlich, also sportlich auch. Das Rennen im Detail, das ist auch mega spannend. Also ich muss mir da auch nochmal den aktuellen Podcast hier von Fred Funk anhören. Der hat wohl in dem Podcast relativ ausführlich seine Rennerfahrung da geteilt, wie es ihm wann ging und wie was wie lief. Sowas höre ich mir übelst gerne an. Ja? Muss man mal irgendwie wieder ein Stück länger auf die Rolle, dann kann man sich das gut reinziehen. Also sowas müssen wir vom Rico auch wissen. Und Ja, vielleicht, wenn der ein oder andere, der uns hier zuhört, wenn ihr schnell seid, ja, dann schreibt uns irgendwie noch eine Nachricht, was ihr wissen wollt, dann kann Kalle das noch fragen. Würdest du ja machen.
Genau. Bis Montag, 9.30 Uhr habt ihr Zeit.
Alles klar. Dann wird nochmal Instagram gecheckt und wer dann eine Frage platziert hat, der darf auf Antwort hoffen. So machen wir es, Kalle. Ich freue mich drauf und ja, wünsche dir guten Talk, gute Woche. Und jetzt haben wir gar nicht über dich gesprochen und dein Training, aber das sieht man ja auf Strava. Es geht voran.
Es geht gut voran. Es geht gut voran. In dem Sinne, alles gut. So machen wir das. Viel Spaß beim Einschalten und beim Hören nächste Woche.
Ein kräftiges Aloha nach Leipzig. Auf bald.
Ciao.